Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo zu Zip FM, heute aus Hannover mit den folgenden Themen.
Chance und Risiko, der Südsudan wird unabhängig.
Aufstehen, wenn der Papst kommt.
Die Koalition in Baden-Württemberg streitet um die Vorratsdatenspeicherung.
Der Freistaat kauft sich selbst. Das Hausbesetzerquartier Christiania in Kopenhagen wird zur eigenen Eigentümerin. Der Südsudan wird eigenständig. Am 9. Juli soll er offiziell unabhängig vom Norden werden. Anfang des Jahres hatten sich 99% der abstimmungsberechtigten Bevölkerung des Südens für die Unabhängigkeit entschieden. Der sudanesische Machthaber und designierte Präsident des Nordens, al-Bashir, hat diese Entscheidung anerkannt. Trotzdem bleibt noch einiges umstritten. Und ob die Teilung des Landes wirklich zu einem dauerhaften Frieden führt, bleibt nach wie vor offen. Michael Spahr von Radio Bern hat David Lanz, den Sudan-Experten der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace, getroffen und gefragt, was in einer Woche im Südsudan passiert.
Da ist eine große Zeremonie geplant in Juba, der Hauptstadt des Südsudans. Es wurden 1500 internationale Gäste eingeladen, unter anderem Staatschef, viele bekannte Persönlichkeiten. Die Regierung im Südsudan hat dafür ein ziemlich großes Budget von fast 30 Millionen Franken vorgesehen. Der Flughafen wird 3 Tage lang nur dafür verwendet, diese verschiedenen Leute einzufliegen. Also die Zeremonie wird stattfinden.
Seit Jahrzehnten gab es Konflikte zwischen dem mehrheitlich muslimischen Norden und dem vorwiegend christlichen Süden. Zuweilen hatte der Süden auch eine gewisse Autonomität. Der Sudan-Experte David Lanz sieht 3 Brennpunkte, welche die beiden Länder auch nach der Teilung noch beschäftigen werden.
Einerseits geht es darum, wie die Regierungen in Nordsudan und im Südsudan ihre Beziehungen regeln. Da gibt es noch einige strittige Punkte, zum Beispiel der Grenzverlauf muss noch entschieden werden. Da geht es auch noch darum, wie Öleinnahmen geteilt werden zwischen Norden und Süden. Das ist der eine Brennpunkt. Dann der zweite Brennpunkt betrifft der Südsudan. Da muss ein neuer Staat, eine neue Nation entstehen. Es ist ein sehr, sehr armes Land, ein Land, das lange Konflikte erlebt hat, und da geht es darum, gemeinsam jetzt ein Land aufzubauen. Und dann der dritte Brennpunkt betrifft der Nordsudan, der ein Drittel eigentlich seines Territoriums verliert. Und da stellt sich die Frage, wie die Politik im Nordsudan gestaltet wird und wie mit den verschiedenen Minderheiten, die trotz der Abspaltung des Südens weiter im Land sind, wie mit denen auch umgegangen wird.
Beispiele für die ungelöste Minderheitenproblematik sind sicherlich die Unruheregion Darfur im Westen oder der sehr arme Ostsudan, welche alle beide zum Nordsudan gehören werden. Ein Hauptstreitpunkt zwischen dem Norden und Süden wird sicherlich das Öl sein. Die Ölfrage könnte aber auch eine Chance sein, meint David Lanz von Swiss Peace.
Die Situation ist sehr speziell und birgt sowohl Konfliktpotenzial wie aber auch ein Potenzial für Frieden. Nämlich ist es so, dass etwa 3/4 der Ölvorkommen im Südsudan liegen, aber die einzige Pipeline führt durch das Territorium des Nordsudans. Und das bedeutet, dass die beiden Parteien, die beiden Länder einander brauchen. Der Südsudan braucht den Norden, um das Öl zu exportieren, und der Nordsudan braucht den Süden, weil dort die Mehrheit des Öls liegt. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Konflikte um das Öl, aber es ergibt sich auch die Situation, dass es nicht im Interesse beider Parteien ist, dass ein neuer Konflikt ausbricht, weil das würde dazu führen, dass das Öl nicht mehr fließt, und das wäre schädlich für beide Länder.
Wie der Norden dann wirklich mit dem unabhängigen Süden umgehen wird, ist noch nicht abschätzbar. Es gibt nicht nur positive Anzeichen.
Innerhalb des Nordens gibt es Berichte von Übergriffen, die passiert sind, auch Leute, die vertrieben wurden in einer Region der Nuba-Berge. Und wie gesagt, gleichzeitig gibt es Streitpunkte zwischen dem Norden und dem Süden. Also die ganze Situation ist sehr instabil. Aber die Unabhängigkeit bietet sicher auch die Chance, dass der Südsudan als Land wächst und Frieden im Südsudan konsolidiert werden kann in einer längerfristigen Perspektive.
Soweit David Lanz zum Sudan.
Im September wird das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Benedikt XIV., im Bundestag eine Rede halten. Da stellt sich schnell die Frage, warum soll er das? Und was ist aus der Trennung von Staat und Kirche geworden? Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Sprecher der Laizistinnen in der SPD, Rolf Schwanitz, hat beschlossen, der Rede demonstrativ fernzubleiben und erntete dafür in den letzten Tagen viel Kritik. Auch in der eigenen Fraktion. Ein Interview von Radio Frei Erfurt.
Herr Schwanitz, warum bleiben Sie der Rede des Papstes am 22. September fern?
Wir leben in einer Demokratie, bei der nach Grundgesetz der Staat zu weltanschaulicher und religiöser Neutralität verpflichtet ist. Und natürlich hat der Deutsche Bundestag, genauer gesagt der Plenarsaal, quasi das Herz des Parlaments, dabei eine besondere Verpflichtung, sich nicht einseitig quasi zu einer Religion zu positionieren. Und deswegen empfinde ich diese dem Papst gewährte Möglichkeit, dort vom Pult des Parlaments aus seine Rede zu halten, schon als eine Verletzung dieser weltanschaulichen Neutralität, dieses Gebots zur Neutralität. Und das ist für mich auch der wichtigste Punkt, weswegen ich mich daran nicht beteiligen werde.
In einem Entwurf, der verschiedenen Presseorganen vorliegt, in dem Sie eine Erklärung sozusagen versucht haben zu formulieren, werfen Sie dem Oberhaupt der katholischen Kirche Missionierung und eine Mitschuld an der Unterdrückung von Millionen Menschen vor. Worauf genau beziehen Sie das, beziehungsweise können Sie da eventuell weitere Erläuterungen hinzufügen?
Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Rede des Papstes im September eine Rede sein wird, bei der er selbstverständlich seine Glaubensüberzeugungen ganz in den Mittelpunkt der Rede stellen wird. Und ich bin fester Überzeugung, dass der Deutsche Bundestag kein Ort einer religiösen oder weltanschaulichen Missionierung sein darf. Für einzelne Formulierungen, da bitte ich um Verständnis, werbe ich dafür, dass man wartet, bis ich selbst diese Erklärung veröffentlichen werde. Bis jetzt gibt es da quasi Spekulationen. Aber ich werde 2 Wochen vor dem Ereignis rechtzeitig selber die Erklärung veröffentlichen und dann kann man auch meine Begründung nachlesen.
In den Medien war Anfang der Woche von einem Boykottaufruf die Rede. Sie widersprechen auf Ihrer Homepage dieser Darstellung. Was ist da genau schiefgelaufen?
Ja, das ist eine Überinterpretation konservativer Medien, die hier läuft. Ich war immer der Auffassung, dass natürlich jeder Abgeordnete für sich selbst entscheiden muss, ob er der Rede beiwohnt, ob er dort sich ins Plenum setzt oder ob er das eben nicht tut. Es gibt von meiner Seite deswegen da keine Empfehlung oder keinen Aufruf, sondern ich habe meine eigene Position, meine kritische Haltung dazu schon seit langem eigentlich öffentlich gemacht. Und ich werde das auch zu gegebener Zeit öffentlich nochmal begründen mit dieser Erklärung. Aber es gibt also keinen Aufruf oder keinen Boykottaufruf, sondern das ist die freie Entscheidung jedes Abgeordneten selbst.
Gibt es denn schon Reaktionen aus Ihrem Wahlkreis auf Ihre Form des Protestes?
Ja, es gibt Anfragen übrigens auch natürlich der Medien. Es gibt vielfältige E-Mails, die mich erreichen, nicht nur aus dem Wahlkreis. Und zwar in beiderlei Richtungen. Es gibt natürlich religiös orientierte Menschen, die mir ihr Missfallen entgegenbringen. Es gibt aber auch viele, die sagen, ja, endlich auch mal eine Stimme, die sich aus dem Parlament selbst kritisch dazu äußert.
Nach der ersten großen Medienwelle gab es harsche Kritik an ihrem Protest. Der Vorsitzende der Union-Bundestagsfraktion, Volker Kauter, wirft Ihnen religiöse Intoleranz und politische Unvernunft vor. Können Sie diese Argumente nachvollziehen?
Nein, das kann ich nicht, aber ich finde diejenigen, und da gehört Herr Kauter dazu, die sich vehement dafür einsetzen, dass der Papst im Parlament spricht und das auch immer begrüßen und bejubelt haben, die müssen schlicht und einfach damit leben, dass ein anderer Abgeordneter dazu auch kritische Worte findet. Das fände ich eigentlich tolerant und auch unserer Pluralität in der Demokratie entsprechend.
Auch in Ihrer eigenen Partei haben sich Gegenstimmen geregt. Ihr Parteigenosse Wolfgang Thierse schreibt beziehungsweise antwortet der Thüringer Allgemeinen und nennt sie einen kämpferischen Atheisten, dessen Äußerungen man nicht überschätzen sollte. Und auch Sigmar Gabriel hat sich von Ihnen distanziert. Gibt es in Ihrer Partei wenig Rückhalt für Ihre Ansichten?
Natürlich ist eine solche klare Positionierung unangenehm und taktisch sicherlich auch nicht unbedingt, sehr nützlich an der Stelle. Aber für mich persönlich geht es um grundsätzliche Fragen des demokratischen Selbstverständnisses und auch um grundsätzliche Fragen des Abstandsgebotes zwischen Staat und Religionen. Und deswegen bin ich auch der Auffassung, dass man meine Position und meine Entscheidung nicht taktischen Erwägungen unterordnen kann.
Nun aber nochmal ganz konkret die Frage, welche Stimmen gibt es in der Partei zu Ihrem Protest?
Es gibt natürlich sehr kritische Stimmen. Es gibt kritische Stimmen vor allen Dingen von Kollegen aus Wahlkreisen, die vor allen Dingen katholisch geprägt sind. Aber es gibt auch Stimmen anderer Kollegen, die mir signalisieren, ich kann da jedes Wort unterschreiben und ich teile deine Kritik an der Stelle. Es gibt also Pro und Contra.
Herr Schwanitz, sprechen wir über einen etwas Nachbarstaat, der gar nicht so weit von uns entfernt ist, Frankreich. Dort gibt es eine starke oder eine strikte Trennung von Staat und Kirche. In Deutschland sind die Grenzen dagegen vielerorts eher unscharf. Wo sehen Sie als einer der Sprecher der Laizistinnen in der SPD weiteren Handlungsbedarf, auch über den Papstbesuch hinaus?
Ich will Frankreich nicht unbedingt zum Vorbild nehmen, aber ich bin mir schon sicher, dass wir in Deutschland ein neues Abstandsverhältnis zwischen Staat und Religion brauchen. Wir sind nicht mehr wie 1949 eine Bevölkerung, die zu 95% aus Christen besteht. Wir haben 28 Millionen Deutsche, die mittlerweile konfessionsfrei sind. Auch die religiöse Vielfalt wird immer größer. Und deswegen muss der Staat in diesem sich verändernden Deutschland darauf achten, dass ein neues Abstandsverhältnis zwischen Staat und einzelnen Religionen und Weltanschauungen gefunden wird. Und er muss auch darauf achten, dass keine einseitige Privilegierung nur einer oder von zwei Religionsgemeinschaften, beispielsweise eben den beiden christlichen Kirchen, geschieht.
Kann Deutschland überhaupt jemals ein laizistischer Staat werden, der Staat und Kirche wirklich trennt, wenn eine der größten Parteien des Landes ihre Religionszugehörigkeit sogar im Namen trägt?
Es geht, glaube ich, nicht darum, ein laizistisches Theoriegebäude hier zu verfolgen, sondern es geht um die Frage, ob unser heutiges Staat- und Kircheverhältnis nicht an wichtigen Stellen einer Veränderung bedarf. Nehmen wir mal beispielsweise die Benachteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in kirchlichen Einrichtungen, in Sozialeinrichtungen, das Vorenthalten von den Möglichkeiten, sich dort gewerkschaftlich zu organisieren oder auch das Streikrecht auszuüben oder dort beispielsweise auch den Diskriminierungsschutz zu haben. Das sind Fragen, die kritisch auf die Tagesordnung gehören und die deswegen aus meiner Sicht auch nicht verschwiegen werden dürfen.
Soweit der Bundestagsabgeordnete Rolf Schwanitz zum Papstbesuch im Bundestag.
Auf der Innenministerkonferenz, die letzte Woche in Frankfurt stattfand, wurde einhellig die Absicht geäußert, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Einer, der sich für die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hatte, war der baden-württembergische SPD-Innenminister Reinhold Gall. Die Grünen betonen, gegen die Wiedereinführung zu sein. Radio Dreieckland-Redakteur Fabian unterhielt sich getrennt mit Andreas Storch, dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, und mit Andreas Salomon, dem netzpolitischen Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen in Baden-Württemberg.
Andreas Storch von der SPD erklärte in einer Pressemitteilung, der Beschluss der Innenminister zur Wiedereinführung der verdachtsunabhängigen Speicherung von Verbindungsdaten wahrt die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Darauf angesprochen, ob diese Balance mit einer Wiedereinführung bestehen würde, erklärt Alexander Salomon von den Grünen.
Also unsere Meinung auch der Grünen ist ganz klar. Wir wollen jetzt nicht den Generalverdacht für alle Leute einführen, sondern wir sagen ganz klar, es muss evaluiert werden. Die Evaluation gibt es auch schon bereits in bestimmten Zügen und dort wird ganz klar gesagt, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht den erhofften Wunsch der ganzen Befürworter erfüllt, dass dort auch wirklich Fälle aufgeklärt werden. Das kann man auf anderen Wegen genauso machen. Daher sind wir ganz klar der Meinung, dass es da keine Abwägung geben kann, weil es gar keinen Bedarf gibt letztendlich. Also deswegen brauchen wir diese Frage gar nicht stellen.
Zu seiner weiteren Kritik an einer möglichen Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, Alexander Salomon.
Ich sehe vor allem große Probleme mit der Unschuldsvermutung, die wir ja auch festgesetzt haben. Das ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Und ich glaube, wenn wir jetzt beginnen, es ist auch so etwas wie ein Einfallstor. Wir beginnen mit einer bestimmten Monatsanzahl, wir beginnen bestimmte Kommunikationseinrichtungen zu überwachen. Das ist natürlich super geeignet, um das Ganze auszuweiten über die Jahre, um auch die Bürgerinnen und Bürger letztendlich bereit zu machen, dass es weitere Einschnitte geben wird. Und wir glauben, es darf kein Einfallstor geben, es muss jetzt schon Schluss sein, es muss jetzt schon die Sicherheit letztendlich für alle gewährt sein, dass man nicht in Verdacht kommt.
Andreas Storch, der den Beschluss der Innenministerkonferenz begrüßt, lobt an dem Vorschlag zum Beispiel die begrenzte Speicherdauer der erhobenen Kommunikationsdaten.
Herr Storch, Sie loben also, dass die erhobenen Verbindungsdaten jetzt angeblich nur 6 Monate gespeichert werden sollen. Gerade aber, wenn andere EU-Länder auf die Daten zugreifen können, kann doch nicht angenommen werden, dass die erhobenen Daten plötzlich vom Erdboden verschwunden sind, oder?
Also das Thema der Datensicherheit, wer hat Zugriff auf diese Daten, das ist für mich der eigentliche Schlüssel zu diesem ganzen Problem. Denn wenn wir hier eine Zugriffsmöglichkeit haben, wie wir jetzt zum Beispiel in Sachsen ja diesen Skandal hatten, bei den Datensammlungen, was die Handyverbindungen im Zusammenhang mit diesen Demonstrationen angeht, dann glaube ich, sind die Freiheitsrechte der Bürger eben nicht gewahrt. Und genau da, eben in dieser sehr technischen Materie, müssen wir die Vorkehrungen treffen, dass nur diejenigen Zugriff auf die Daten haben, die sie auch wirklich brauchen, um eine Terrorabwehr gewährleisten zu können. Wir dürfen es nicht schaffen, dass irgendwann Orwell doch Wirklichkeit wird, 1984 lässt grüßen und irgendein großmächtiger Staat durchleuchtet jeden Bürger, der überhaupt nichts mit entsprechenden Bestrebungen zu tun hat. Das darf nicht passieren und deswegen ist es ja so schwierig, hier im Bereich der verdachtsunabhängigen Überprüfung die Frage der Datenspeicherung, aber auch des Zugriffs auf diese Daten zu regeln.
Wenn aber erstmal verdachtsunabhängig Daten erhoben werden, dann werden ja erstmal Daten von allen Bürgerinnen und Bürgern erhoben.
Das ist immanent. Verdachtsunabhängig heißt ja letztlich, alle, die in ein bestimmtes Raster fallen, werden da erstmal gespeichert. Aber es muss einfach gewährleistet sein, dass diejenigen, wo es sehr schnell feststellbar ist, dass deren Daten völlig harmlos sind, dass die dann auch nicht in irgendwelche langfristigen Speichermodule reinkommen, sondern dass wir es schaffen, dass diese Daten dann so schnell wie möglich und nach einer ersten Prüfung, die eben, ich sag mal, eine Unbedenklichkeit ergibt, so schnell wie möglich gelöscht werden.
Die SPD in Baden-Württemberg gibt sich überzeugt, die Grünen in Sachen Freiheitsrechte dazu zu bringen, für eine angeblich erhöhte Sicherheit weitere Einschnitte an Freiheit in Kauf zu nehmen.
Kommen wir mal zu Ihrem Koalitionspartner in Baden-Württemberg, die Grünen. Gegenüber Radio Dreieckland erklärte Uli Skerl, der innenpolitische Sprecher der Grünen, vor ein paar Wochen, sich für die Bereinigung der Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität einsetzen zu wollen. Jetzt setzt sich die SPD hier in Baden-Württemberg dafür ein, dass es eine zusätzliche riesige Datensammlung von Bürgerinnen und Bürgern gibt. Betreiben Sie damit auch eine Demontage von Uli Skerl von den Grünen?
Garantiert nicht. Ich habe mit Uli Skerl erst gestern wieder über das Thema gesprochen und wir sind uns beide einig, dass wir in dieser Diskussion, die eben auf Bundesebene gerade läuft, denn wir müssen, dürfen ja nicht vergessen, das ist ein Bundesgesetz, da können wir nicht so tun, als ob Baden-Württemberg nicht Teil der Bundesrepublik Deutschland wäre, sondern wir müssen eigentlich dann versuchen, unsere Anliegen, insbesondere auch was die Wahrung der Freiheitsrechte angeht, in diesem Diskurs vertreten zu sein. Und das, was Sie gerade nennen, diese Aufstellungen über politisch motivierte Straftaten, da haben wir doch auch noch aus der Zeit der alten Regierung doch auch eine, wie soll ich sagen, eine starke Tendenz drin, indem eben Menschen, die auf Demonstrationen aktiv waren, die aus Sicht der alten Regierung links oder subversiv oder sonst wie waren, die dazu gedient haben, diese Menschen zu erfassen, obwohl dort keinerlei Straftaten begangen wurden. Ich würde mal sagen, wir vergleichen jetzt nicht Äpfel mit Birnen. Man kann gegen das eine sein, wie Uli Skerl das ja auch zum Ausdruck gebracht hat, und kann gleichzeitig sagen, wir müssen trotzdem versuchen, für den Bereich der Schwerstkriminalität eine Regelung zu finden, die den Ermittlungsbehörden Handlungsfähigkeit gibt.
Angesprochen auf Aussagen von Chris Kühn, dem Landesvorsitzenden der Grünen, die Grünen würden die Vorratsdatenspeicherung ablehnen, erwidert Andreas Stoch.
Der Satz von Chris Kühn, wir sind gegen, das mag sich auf die Haltung der Partei der Grünen beziehen, aber das spiegelt sich nicht wieder im Koalitionsvertrag. Aber auch da sehe ich keinen Koalitionsstreit. Und in letzter Konsequenz sollte man sich im Rahmen der Koalition nicht einigen, was ich nicht glaube. Dann müsste man sich wohl enthalten. Nur, also ich darf Ihnen ganz offen sagen, dieses Thema ist wichtig, aber dieses Thema ist nicht geeignet, um einen Koalitionskrach oder sogar eine Koalitionskrise zu verursachen.
Also Sie sehen auch im Bereich der Vorratsdatenspeicherung die Möglichkeit, sich mit den Grünen zu einigen?
Definitiv, ja.
Bei Alexander Salomon von den Grünen klingt die Möglichkeit einer Einigung im Streit etwas anders.
Ich sehe durchaus einen Horizont, wo wir uns auf unsere Meinung, auf die grüne Meinung, auf die grüne Haltung einigen können, natürlich. Aber ich will jetzt weiteren Gesprächen nicht vorwegnehmen. Natürlich, wie ich schon erwähnt habe, das wird ein Austausch erstmal von Argumenten, das wird auch ein Bereden sein, das wird natürlich auch geguckt, wie sind die Erfahrungen woanders gelaufen. Und natürlich hinten dran stehen auch ganz andere wirklich Fortführungen. Man muss ja auch berechnen, man braucht dafür Serverparks, man muss Geld investieren in das Ganze. Lohnt sich der Aufwand? Ist es durch andere Mittel auch gleich gut machbar oder vielleicht sogar noch besser, und das wird natürlich dann auch die SPD nicht verneinen können, wenn dem so wäre. Also von daher, man braucht nicht jetzt vorwegnehmen, man braucht nicht die Koalition auseinanderdividieren. Wir streiten um den besten Entschluss und das ist, glaube ich, das Wichtige an der Demokratie.
Am Ende fragten wir nochmal Alexander Salomon, ob es mit den Grünen keine Zustimmung zur Vorratsdatenspeicherung, egal in welcher Form, gäbe.
So ist unser Beschluss.
Unabhängige Informationen zum Thema Vorratsdatenspeicherung gibt es zum Beispiel beim AK Vorrat unter www.vorratsdatenspeicherung.de.
Nach 40 Jahren wird das größte Hausbesetzerquartier Europas verkauft. Nicht etwa an einen Immobilienspekulanten, sondern die 700 Bewohner kaufen ihr Viertel selbst. Für etwa 10 Millionen Euro übernahmen sie das Land und die Liegenschaften vom dänischen Staat. Der anarchistische Geist der Freistaat Christiania soll jedoch bewahrt werden. Michael Spahr von Radio Bern hat mit einem Christianiter gesprochen.
Neben der kleinen Meerjungfrau und dem Vergnügungspark Tivoli gilt sie wohl als größte Touristenattraktion in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Die Fristad Christiania, die legendäre alternative Wohnsiedlung. Seit 40 Jahren sind die Häuser und Grünflächen eines 34 Hektar großen ehemaligen Militärgeländes besetzt. Die Hippies, Künstlerinnen, Randständigen, Kiffer, Inuit, Anarchistinnen wurden jahrzehntelang vom dänischen Staat toleriert. Doch dann, vor 7 Jahren, kam eine rechtskonservative Regierung an die Macht, die mächtig Druck auf Christiania auszuüben begann. Nun hat sich Christiania nach einer denkwürdigen Vollversammlung selber aus der Patsche geholfen und beschlossen, das Territorium zu kaufen. Risenga Mangesi ist einer der Christianiter, die tatkräftig mitgeholfen haben, die Freistadt zu legalisieren. Es war schwierig und herausfordernd auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite war es schwierig, weil die rechtlichen Dokumente sehr komplex waren. Wir mussten sie so verstehen, dass uns genau klar war, was die Konsequenzen davon sind, wenn wir sie unterschreiben. Auf der anderen Seite wurde damit in einem gewissen Sinn unsere ganze Identität herausgefordert. Etwa 12,5 Millionen Franken kostet der Spaß. Für die Senga Mangesi ist das zwar viel, aber es ist realistisch, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Christiania dafür aufkommen können.
We do have
Wir haben hier in Christiania schon ein Zahlungssystem. Alle Bewohner zahlen etwa 300 Euro pro Monat in eine Kasse. Wir haben also Erfahrung mit einem Bezahlsystem. Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass unsere Mieten 50-100% raufgehen werden. Christiania ist im wahrsten Sinne eine freie Stadt. Autos, harte Drogen, Waffen, Abzeichen von Rockergangs sind verboten. Die Polizei wird womöglich draußen gehalten. Stattdessen wird versucht, die eigenen Regeln selber durchzusetzen. Kommt dieser anarchistische, autonome Geist nicht unter Druck, wenn aus Besetzern Besitzer werden?
One of the things we're going to do in order to make sure it's both a question of making sure the anarchistic spirit is still here.
Wir müssen einiges machen, damit auch der anarchistische Geist weiterlebt. Aber auch damit wir sicherstellen können, dass weiterhin Menschen hier leben können, die kein Einkommen haben. Weil wir wollen, dass die Bevölkerung durchmischt ist mit allen möglichen Menschen. Es soll nicht vom Einkommen abhängig sein, ob jemand hier wohnen kann. Ich glaube nicht, dass der anarchistische Geist getötet werden kann, aber sicherlich besteht die Gefahr, dass es teurer werden könnte, hier zu leben. Deshalb werden wir alles daran setzen, dass es sich auch in Zukunft jeder Bewohner und jede Bewohnerin leisten kann, in Christiania zu leben.
And that's one of the things we're going to work very hard on, making sure that all the inhabitants of Christiania can still afford to live here.
Das sagt Risenga Mangesi von Christiania. Er ist optimistisch für die Zukunft, auch was die ständigen Angriffe von den in Dänemark in den letzten Jahren erstarkten Rechtsaußenparteien betrifft.
I don't think it will ever not be here, but of course it will be it won't be as confrontational.
Ich glaube nicht, dass es damit aufhört, aber sie werden nicht mehr so angriffig sein können. Wir werden immer noch dafür kämpfen müssen, dass wir hier bleiben können, aber es ist, als hätten wir das Terrain gewechselt. Ich würde es so sagen. Ich denke, wir haben den Krieg um Christiania gewonnen, nun müssen wir noch den Frieden gewinnen.
Sagt Risenga Mangesi vom alternativen Wohn- und Kulturviertel Christiania in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.
Wir sind am Ende von einer halben Stunde ZIP-FM, heute produziert in Hannover bei Radio Flora. Wir verabschieden uns. Am Mikrofon waren Friederike Meyer und
Andreas Müller.
Tschüss.